Und ich sage herzlich willkommen, Pina Karabulut.
Hallo.
Die kommende Stunde hier mit Ihnen, die kommende Stunde 1:1, könnte das auch sowas sein wie ein Theaterstück?
Auf jeden Fall. In jeder guten Inszenierung wird ja viel gesprochen und deswegen hoffe ich, dass wir uns schön austauschen werden.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Pina Karabulut, Regisseurin und bald Intendantin.
Die sagt, Theater ist Leben und Leben ist Theater. Deswegen habe ich auch gefragt, ist das jetzt eine Stunde, die auch Theater ist, wenn Leben Theater ist?
Ja, ist nicht eigentlich jede Sekunde, wo wir uns so über der Straße bewegen, auf der Straße bewegen, eigentlich eine Form von Theater? Also ich weiß nicht, ich liebe es, Menschen zu beobachten und auf der Straße rumzulaufen und auch mal so zu schauen, wie so Menschen untereinander und miteinander agieren. Ich finde das eigentlich das Spannendste. Und das ist ja auch wie Teil meines Berufs, Leute zu beobachten und sie dann auf die Bühne zu bringen.
Das heißt aber, es braucht einen Zuschauer, zumindest einen oder eine Zuschauerin.
Auf jeden Fall, weil für uns alleine können wir Theater nicht machen. Also Theater entsteht ja erst, wenn zum Beispiel ein Mensch oder zwei Menschen oder wie auch immer eine Situation auf einer Bühne entsteht und jemand dabei zuschaut. Das heißt, wenn ich ja schon jemanden auf der Straße, wenn ich zum Beispiel sehe, wie ein Mann mit seinem Hund gerade Gassi geht und irgendwie mit dem Hund kurz spielt, dann ist das ja schon eine theatrale Situation, weil ich schaue ja schon zu.
Das heißt eigentlich dann, die Straße ist auch die Bühne.
Auf jeden Fall.
Was ist denn im Bereich des Theaters so Ihr liebster Ort?
Tatsächlich schon der Zuschauerraum.
Warum?
Weil das eigentlich dort mein Hauptarbeitsplatz ist, wo ich auf die Bühne schauen kann und wo ich die Welten entwerfen kann. Und es ist was ganz anderes, dass wenn ich im Zuschauerraum sitze und auf die Bühne schaue und die Bilder in meinem Kopf entstehen und ich diese Bilder übersetze auf die Bühne, als wenn ich zum Beispiel auf die Bühne gehe, um mich mit den SchauspielerInnen zu unterhalten. Und es ist was ganz anderes, es wie von innen zu beschreiben als von außen. Und ich sitze schon gerne im Zuschauerraum und ich schaue auch gerne Theater. Also ich gehe wirklich auch oft gerne hin und schaue zu, was meine KollegInnen machen und genieße das, was in der Vergangenheit war und das, was in der Zukunft kommen wird.
Jetzt haben Sie auch mal gesagt, ich gehe auch deshalb gerne in den Zuschauerraum, weil ich dann die anderen beim Zuschauen beobachte. Das ist ja dann schon fast wieder ja, so ein Bild im Bild. Warum? Was sehen Sie da, wenn Sie die anderen beim Zuschauen beobachten?
Ich finde es eh so spannend, wie Menschen die Welt wahrnehmen oder wie sie die Realität wahrnehmen oder was überhaupt Realität für viele Menschen ist. Ne? Sei es sowas wie auch politische Situationen entstehen können, wie jetzt Trump gewählt werden kann, obwohl eigentlich die Menschen in den USA 4 Jahre erlebt haben, was eigentlich passiert ist und was für Auswirkungen es noch auf die Jahre danach hatte. Das ist schon spannend. Und wenn ich im Zuschauerraum sitze und quasi die Kunst auf der Bühne sehe und sie im Idealfall spüre oder intellektuell erfasse, macht es mir auch manchmal Spaß zu sehen, wie schaut eigentlich mein Gegenüber? Wann ist der Moment, wo das Gegenüber den Kopf an die Schulter des Partners legt? Oder wo ist der Moment, wo vielleicht auf die Uhr geschaut wird? Oder wo ist der Moment, wo jemand vielleicht lacht und ich vielleicht nicht lache? Oder ich schon gelacht habe an einer anderen Stelle? Das ist schon spannend.
Das heißt, Sie ziehen da für sich auch Schlüsse für zukünftige Inszenierungen?
Die Transferleistung habe ich tatsächlich im Theaterraum noch nicht geschafft, weil ich finde es eher eigentlich spannend zu begreifen, wie ein Publikum funktioniert, aber auch wie man ein Publikum verführen kann. Weil natürlich mache ich ja Theater für ein Publikum, aber ganz oft will das Publikum ja auch mehr. Also ich will ja nicht das bedienen, was die immer sehen. Ich will die ja auch herausfordern. Ich will ja, dass die Menschen in meine Theaterstücke gehen und sich inspiriert fühlen und etwas vielleicht auch nicht verstehen oder vielleicht sich auch aufregen, weil sie es nicht verstehen. Und das dann mitnehmen und eine Woche später auf der Straße diese Situation erleben und denken, das habe ich doch schon mal irgendwo erlebt. Also diesen Glitch eigentlich im Kopf hervorrufen.
Also so eine Art Aha-Erlebnis, auch wenn es eine Woche später ist. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie sagen, ich möchte die Menschen verführen, mit was verführen Sie die? Was ist die typische Pina-Handschrift auf der Bühne?
Also ich würde schon meine Arbeiten beschreiben mit visuell starken Mitteln, inspiriert aus der Kunstgeschichte und inspiriert aus der Literaturgeschichte, aber auch inspiriert aus der aktuellen Popkultur und der popkulturellen Vergangenheit und damit eben Bilder zusammenzubringen, um Assoziationsräume zu schaffen, die vielleicht Gefühle triggern oder die vielleicht so komplex geschichtet sind wie eine Lasagne und mehrere Schichten es gibt, dass vielleicht der eine Zuschauer draufschaut und sich denkt so, ah, das ist jetzt aber ein schön komponiertes Bild. Und der andere Zuschauer denkt, ah, das ist ein schön komponiertes Bild, aber gleichzeitig erinnert es mich an irgendwas, was Unwohlsein hervorführt. Oder gleichzeitig erinnert es mich an etwas, was mich zu einem Aktivismus irgendwie verführt. Weil ich finde, das Leben ist wahnsinnig komplex und die Realität ist wahnsinnig skurril. Und oft denken Filmemacher und TheaterregisseurInnen, dass man die Vorgänge auf der Bühne vereinfachen muss, um zu zeigen, wie die Realität ist. Aber ich meine, jetzt Lynch ist ja vor kurzem verstorben, leider auch viel zu jung.
Der Filmregisseur David Lynch.
Genau, und das ist ja eigentlich auch eine gute Quelle zu sehen, wie komplex eigentlich er Realitäten und wie surrealistisch er Realitäten auf die Kinoleinwand gebracht hat.
Wenn man von ihnen liest, kommen ganz oft die Wörter laut, schrill, opulent. Also wenn man von den Inszenierungen liest, pompös, kitschig. Würden Sie das alles unterschreiben?
Ja, natürlich, weil es eine Form ist, wie ein Individuum das wahrnimmt, dann würde ich das nicht, wie soll ich sagen, dagegen sprechen, weil das ist ja eine individuelle Erfahrung und es ist doch in der Freiheit des Menschen, Kunst so wahrzunehmen, wie man sich in diesem Moment fühlt oder wie man in dem Moment hinschauen möchte und vor allen Dingen, wie man ja auch sozialisiert wurde und wo man groß geworden ist. Und natürlich, wenn ich einen Jelinek-Text in Berlin inszeniere, dann kommt da sehr viel meine nordrhein-westfälische Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland geprägte Sozialisation natürlich rein. Und jemand, der vielleicht in der DDR groß geworden ist, interpretiert das anders, inszeniert es anders, nimmt es anders wahr auf der Bühne. Das darf man ja nicht leugnen. Interessant ist nur, dass natürlich oft Wörter wie schrill negativ konnotiert sind und dass bei KünstlerInnen, also Frauen, die vielleicht Regie führen oder in der bildenden Kunst arbeiten, oft mit negativ konnotierten Worten gearbeitet wird, um die Kunst abzuwerten. Und aber die gleiche Kunst bei Männern eigentlich eher mit Wörtern beschrieben wird, die eigentlich positiv konnotiert sind, was total interessant ist, weil wenn ich in meine Vergangenheit zurückschaue, dann denke ich so, ah, ist lustig, vor 10 Jahren habe ich meine ersten Arbeiten gemacht und da wurde das wie negativ beschrieben, dass die Bühnenbilder bunt sind, dass es irgendwie grün ist und pink und türkis und dass ich mit Farben und der Farbpsychologie arbeite. Jetzt habe ich vor 2 Jahren eine Kritik gelesen, wo es hieß, oh, sie arbeitet jetzt seit neuestem mit bunten Kostümen und Bühnen und das sei ja nur geklaut von diesen 3 männlichen Regisseuren, wo ich mir denke, okay, wer von uns hat eine Realitätsverschiebung? Also das ist so spannend, wie es in der Gesellschaft, in diesem patriarchalen System einfach vorherrscht, dass eine Frau selber nichts erfinden darf, sondern dass es immer eine Kopie von einem Mann ist. Und das ist so spannend einfach.
Womit wir auch schon bei der feministischen Regisseurin Pina Karabulut sind, um noch so ein paar Etiketten in den Raum zu werfen. Pina Karabulut ist mein Gast heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2 auf dem Sprung. Von den Münchner Kammerspielen, wo sie zumindest bis letztes Jahr war, ans Schauspielhaus Zürich. Gibt es eigentlich bei Ihnen noch Lampenfieber vor den Aufführungen?
Es kommt drauf an. Also tatsächlich nicht mehr so doll.
Aber nicht mehr so doll heißt ein bisschen ja doch.
Ja, ein bisschen ja doch, aber das war bei den letzten Endproben war das auch ein Gespräch, das ich mit einer Schauspielerin hatte, weil wir am Theater immer ungefähr so 4 bis 5 Wochen auf einer Probebühne probieren und dann die letzten 2 Wochen auf die Bühne kommen. Und viele haben immer Angst vor dieser ersten Bühnenprobe, weil es gibt immer viele Krisen dann bei der ersten Bühnenprobe. Alles ist viel größer, die Gänge sind anders, der Druck kommt hoch. Und letztens fragte mich eine Schauspielerin wirklich 5 Minuten vor unserer ersten Probe, als wir über die Bühne zusammengegangen sind. Und bist du aufgeregt? Ich so, nein, ich freue mich, weil das ist ja der Ort, wo ich sein will.
Das ist da, wo es dann so richtig ernst wird, so ja, langsam. Ne. Wir waren ein bisschen stehen geblieben bei Ihrem weiblichen Blick auf Stücke, auch durchaus ältere Stücke. Shakespeare zum Beispiel, Romeo und Julia. Was haben Sie da anders gemacht, als es andere vielleicht machen würden?
Das ist eine Inszenierung, die ich, glaube ich, 2016 oder 2017 am Schauspiel Köln gemacht habe. Und ich muss sagen, ich habe mich im Studium in München an der Ludwig-Maximilians-Universität schon sehr viel mit Shakespeare befasst und war auch viel immer in der Shakespeare-Bib damals.
Weil Sie auch Literaturgeschichte studiert haben, weil Sie auch Theaterwissenschaft studiert haben und Kunstgeschichte, wie wir gerade ja auch schon durch den Blick Ihrer Inszenierungen ein bisschen erfahren haben.
Ja, genau. Und ich finde auch, dass dieses Geisteswissenschaften-Studium hier aus München total in meine Arbeiten einfließt. Also ich kann eigentlich nur positiv über dieses Studium sprechen. kennen. Genau, und ich habe mich irgendwie viel immer mit Shakespeare und der Entstehungsgeschichte, und das ist ja auch eine wahnsinnig, apropos theatrales Leben, eine wahnsinnig theatrale Zeit, was damals in London da los war oder in dieser Shakespeare-Zeit los war, so super spannend. Kein Wunder, dass es so viele Verfilmungen auch gibt über dieses Leben. Und quasi als ich jetzt wieder besucht habe und überlegt habe, wie könnte ich jetzt dieses Stück inszenieren oder was interessiert mich überhaupt an diesem Text, war mir eigentlich relativ schnell klar, ich brauche die Väter nicht. Also ich muss die Männer streichen aus dem Stück, weil es eigentlich ein System ist von diesen beiden jungen Liebenden. Okay, die Väter kommen raus, es gibt nur noch eine Mutter, die Mutter von Julia, weil das macht die Beziehung von Julia und ihre innere Zerrissenheit komplizierter, wenn ihre Mutter so streng ist mit ihr. Und das erzählt mir auch, wie Frauen sich bewegen in diesem System. Also, dass es eben nicht nur die stumme Frau ist, sondern eine Frau aus einer älteren Generation, die quasi das Patriarchat mitpusht eigentlich und da drin irgendwie auch unglücklich ist, aber es versucht aufrechtzuerhalten, weil ihr gesagt wurde, das ist der richtige Weg. Und das ist ehrlich gesagt auch das Problem, was viele Männer haben. Natürlich schützt das System die Männer, aber Männer leiden ja auch extrem unterm Patriarchat und unterschätzen das. Und da haben wir eben vor allen Dingen etwas sehr Radikales gemacht, weil ich hatte eben das Stück, das passiert auch oft bei den Proben, ich habe das Stück inszeniert und fange klassisch mit dem Prolog an. Und dieser Prolog, ich werde ihn nie vergessen, wie ich ihn inszeniert habe. Ich fand ihn so toll auch selber, aber ich wusste, es funktioniert nicht. Und dann habe ich die erste halbe Stunde rausgestrichen und halt mittendrin eigentlich angefangen. Und das hat der Geschichte nochmal so eine Sogkraft gegeben. Und das ist auch toll, wenn man natürlich Menschen im Team hat, die einem vertrauen und das mit einem mitgehen. Wir haben es eigentlich extremst auf die beiden jungen Figuren gemacht und es so ein bisschen extremst modernisiert.
Und eigentlich. Sie haben Julia nicht sterben lassen.
Ah ja, ganz genau.
Ja, was ja nicht unerheblich ist, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir die Frauen in den Vordergrund stellen.
Ja, weil es nämlich so ein bisschen so für mich, als ich irgendwie, ich meine, ich liebe auch den Film aus den 90er Jahren von Baz Luhrmann, natürlich, bin ja auch damit groß geworden, aber es ist so ein bisschen so eine Frage von, warum sollte sie das tun? Weil sie ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, diejenige, die die Geschichte pusht. Sie ist diejenige, die sagt, ich will das, ich will dieses, ich will diese Heirat, ich will jetzt dieses Gift nehmen. Und eigentlich war sie immer die Macherin und Romeo zieht mit. Und so hatte Shakespeare geschrieben im Original. Und deswegen war so die Entscheidung von, es macht keinen Sinn, dass sie stirbt. Sie muss die neue, quasi ein neues Leben beginnen, weil alle sind jetzt irgendwie in der Misere und sie kann jetzt entfliehen.
Wenn man sie so reden hört, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass es einen Plan B gegeben hätte, dazu Regisseurin zu werden. Es gab ihn aber, Modedesignerin. Ja. Was ist dann passiert, dass sie gesagt haben, nein, Theater ist es eigentlich?
Also die super Kurzversion ist, dass ich eigentlich, als ich schon als Teenagerin immer meine Mappe vorbereitet habe und angefangen habe zu nähen und Sachen und dieses Modedesign-Studium unbedingt angefangen habe, wie vorzubereiten, ich gemerkt habe, oh, wenn ich jetzt aber diesen Weg gehe, dann werde ich ja nicht mehr Theater spielen können, weil ich habe parallel immer in Theater-AGs gespielt, in der Schule, am Theater Mönchengladbach-Krefeld. Und dann dachte ich, ich hätte eine schlaue Idee und dass ich quasi meine beiden Leidenschaften Theater und Mode verbinde und Kostümbild mache am Theater. Aber nach einem einjährigen Praktikum am Theater Mönchengladbach-Krefeld in der Kostümabteilung war ich so, nein, das ist doch gar nichts für mich.
Ja, und Sie haben ja auch erstmal kennengelernt, was es bedeutet. Ja. Ah, da gab es Regisseure, dann haben Sie das mal sehen können. Was ist das denn genau für eine Arbeit? Und haben gesagt, oh, das möchte ich eigentlich machen.
Genau.
Und nämlich die, die sagt, wo es lang geht eigentlich.
Genau,
oder?
Und dann habe ich eine Regiehospitanz gemacht, also ein Praktikum innerhalb der Produktion. Und da war ich dann total, da wusste ich, das ist das, was ich machen möchte. Und damals gab es nicht so viele RegisseurInnen, die Regie studiert haben, weil es ein sehr junger Studiengang ist. Und deswegen habe ich mich für eben Theaterwissenschaft beworben hier an der Uni in München und bin dann da gelandet.
Und dann gab es aber viele Regisseure, die Ihnen versucht haben, sagen Sie, auszureden, Regisseurin zu werden. Wie hat das praktisch ausgesehen?
Ja, das ist ja das Problem, dass bei vielen KünstlerInnen die Energie nicht so in die eigene Kunst geht, aber auf das, was auf der eigenen Bühne passiert, sondern viel in Richtung Neid und nach außen geht irgendwie. Und das ist schon oft passiert, dass ich zum Beispiel so Dinge wie, dass ich auf einer Premierenfeier bin und angetippt werde an der Schulter und dann heißt es, ja, wie, du willst Regisseurin werden, aber ich sehe dich eher in der Verwaltung. Und das wird mir dann irgendwie von fremden Leuten gesagt. Oder ein anderer Dramaturg, der jetzt auch eine sehr hohe Stellung hat, sagte auch zu mir mal vor über 10 Jahren, Ja, aber das kannst du vergessen. Du wirst niemals in einer Stadt wie München inszenieren. Du solltest lieber an das Ballhaus Naulinstraße in Berlin gehen. Und das war damals quasi das postmigrantische Theater von Shermin Langhoff, bevor sie das große Maxim Gorki Theater übernommen hat. Also das sollte ganz klar als Beleidigung gelten.
Und das hat sie aber, habe ich das Gefühl, eher noch bestärkt in ihrem Wunsch und gesagt, so und jetzt erst recht. Sie haben aber auch mal gesagt, es darf nicht scheitern. Wenn ich inszeniere, muss es gut sein, weil sie sagen, ich benutze jetzt Ihre Worte, ich muss erfolgreich sein für die nächste Generation mit ausländischem Namen. Mhm. Ich spüre da einen ungeheuren Druck, wenn Sie sowas sagen.
Ja, dieser Druck existiert auch, aber es ist tatsächlich immer noch so. Und es war immer so und es wird auch immer so bleiben, weil ich meine, alleine diese zwei Geschichten, die ich gerade erzählt habe, sind ja eigentlich noch kleine Geschichten. Also ich meine, ich musste mir alles anhören. Auch zum Beispiel, dass in Köln, als ich Regieassistentin war, durften meine drei KollegInnen bereits in der ersten Spielzeit eine super kleine Arbeit inszenieren. Und wir reden von einem Raum, der so groß ist wie dieses Studio, also wirklich klein und nur 60 ZuschauerInnen. Es gab 100 Euro Budget. Also wir reden nicht von einer großen Produktion. Selbst da wurde mir gesagt, ich dürfe da nicht inszenieren, weil ich hätte ja keine Geschichten zu erzählen. Wo ich mir denke, also wenn jemand Geschichten hat, dann wäre es wahrscheinlich ich.
Und diese Geschichten erzählt sie zum Glück in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute zu Gast in 1:1 der Talk die Theatermacherin Pina Karabulut. 1987 geboren und aufgewachsen in Mönchengladbach am Niederrhein. Und sie sagen, sie hatten keine Wahl, sie mussten zur Borussia ins Stadion.
Ja, das geht nicht anders, wenn man in Mönchengladbach groß wird, na klar.
Also das ist auf jeden Fall, da verbringt man seine Jugend.
Da verbringt man seine Jugend.
Zumindest die Wochenenden.
Ja, jedes zweite Wochenende. Erstmal Bökelbergstadion und dann im neuen Stadion. Und ja, so war das dann.
Und ist Fußballspiel auch sowas wie ein Theater?
Das Schlimme ist ja, ich versuche es ja selber immer zu vermeiden. Aber ich kann es nicht vermeiden, weil am Theater benutzen wir oft immer Fußballanalogien. Und das ist so schrecklich.
Zum Beispiel?
Naja, weil es ist ja so ein bisschen, letztens habe ich über drei SchauspielerInnen geredet und habe gesagt, die drei, das ist einfach FC Bayern München. So. Oder ich sage auch ganz oft, hey, das Schauspiel aus Zürich, das ist ja Champions League. Also irgendwie, man ist so ganz oft, oder auch wenn man sich als Regisseurin beschreibt, ist man ja wie der Trainer einer Mannschaft eigentlich. Also es liegt schon nah und auch dieser Kick und dieser Druck und dieses, es muss funktionieren bei einem Spiel. Meistens sind wir im Theater über 90 Minuten.
Aber klar, Spiel, Sie sagten auch Spiel, das ist ja auch beides ein Spiel.
Ja, ne? Total.
Da sind wir doch wieder bei Theater ist Leben und Leben ist Theater. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, die Theater AG in der Schule war es letztendlich, die Sie auf diesen künstlerischen Weg gebracht hat. Was da?
Ich gab so ein bisschen die Freiheit, sich austoben zu dürfen und irgendwie, weil ich finde, Theater spielen, Theater machen ist eigentlich eine größtmögliche Form an Freiheit, sich in den Moment zu nehmen, weil was für ein Privileg ist das oder was für ein Luxus ist das, dass wir Welten erschaffen können und Geschichten erschaffen können, die aber auch jeden Abend anders sind. Weil wenn zum Beispiel jemand im Zuschauerraum ist, der super hochkonzentriert zuguckt, wird die Schauspielerin auf der Bühne etwas anderes spielen, als wenn jemand eine Stunde lang durchraschelt in der Tasche zum Beispiel oder vielleicht auch reinruft und mit interagiert. Und das ist ja schon ein toller Unterschied zwischen Film und Theater, dass jeder Abend komplett unterschiedlich ist.
Roberto Zulli, der große Regisseur, hat neulich in 1:1 der Talk bei uns auch gesagt, der Zuschauer ist eigentlich sogar das wichtigste Element. Das klingt mir bei Ihnen jetzt auch ein bisschen so durch.
Na klar, weil es ist ja ein Miteinander und diese Unmittelbarkeit an Energien, die man fühlt. Das ist ja auch, wenn zum Beispiel jetzt ein Schicksalsschlag ist von der Schauspielerin oder ihr geht's gerade nicht gut oder irgendwas ist passiert und sie nimmt diese Energie mit auf die Bühne, dann spürt das auch der Mensch, der unten sitzt. Also es ist schon sehr enge Verbindung miteinander.
Der Papa ist Buchhalter einer Bank. Was sagt der denn zu den künstlerischen Ambitionen seiner Tochter?
Der hätte sich natürlich gewünscht, dass ich BWL oder VWL studiere. So. Aber jetzt finden das natürlich meine Eltern auch toll. Also am Anfang waren sie Theater. Okay, wir dachten, das ist ein Hobby. So. Aber
wie so viele jetzt, Eltern, glaube ich. Und vielleicht manche auch hoffen, dass es ein Hobby bleibt,
ja, genau.
Oder?
Aber jetzt verstehen sie auch, Kunst ist was Anständiges.
Hat denn eines der anderen Geschwister, drei Brüder und zwei Schwestern, das BWL-Studium erfüllt dann?
Mein Bruder hat tatsächlich Controlling studiert.
Einer hat noch was Richtiges gemacht. Zurücklehnen, genau. Sehr schön. Wie war denn eigentlich der Zusammenhalt der Kinder?
Gut, also wir haben ja einen sehr großen Altersunterschied und nee, gut, es ist total schön und meine Schwester, sie lebt auch in München und wir leben beide in Schwabing und das ist total toll und haben eigentlich täglich Kontakt, das macht schon Spaß.
Ein großer Altersunterschied heißt, Sie sind das Küken?
Ja, natürlich.
Weil der Papa, der ist ja 1968 schon nach Deutschland gekommen, 19 Jahre vor ihrer Geburt, die Mama 4 Jahre später nachgekommen. Welche Rolle spielt da überhaupt noch, wenn es schon so lange her ist, die türkische Herkunft bei Ihnen?
Ja, ich hatte ja das Glück, mit verschiedenen Einflüssen groß zu werden. Also mit quasi meinem türkischen Heritage, den meine Eltern in den 60er, 70ern quasi aus der Türkei mit nach Deutschland gebracht haben. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn man jetzt aus der Türkei nach Deutschland kommen würde. Quasi mit den 80er, 90ern, dem Einfluss, den man in Mönchengladbach hatte. Dann irgendwie natürlich den ganzen Einfluss, den man ja auch aus der USA zu der Zeit hatte, der ja irgendwie mit der großen popkulturellen Welle rübergeschwappt ist. Also ich sehe das alles als total positive Einflüsse und ich fühle mich eh oft immer wie so ein Schwamm, in der sich so bewegt, weil ich gehe zum Beispiel auch total gerne ins Museum und schaue, was ist eigentlich in der Vergangenheit passiert oder wie haben Menschen da versucht, Innovation voranzutreiben, was vielleicht in dem Moment nicht funktioniert hat und wir schauen da jetzt drauf und sind so, ach mei, Kubismus oder irgendwie so. Und das ist natürlich toll. Also ich fühle mich wahnsinnig privilegiert, so viele Einflüsse mitbekommen zu haben und sie immer noch mitzukriegen.
Zumal Ihr Papa ja sehr stark Sie haben gesagt, die türkische Community eigentlich so ein bisschen mit zusammengehalten hat, aufgebaut hat, ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach ganz viele türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger zu sich nach Hause eingeladen hat. Wie kann ich mir dann solche Tage vorstellen?
Für Kinder stressig, dann kommt man nämlich von der Schule und die Bude ist voll. Nee, es war also tatsächlich für die Community in Mönchengladbach waren meine Eltern und war mein Vater schon ein wichtiger Sparring-Partner, weil er der Erste war, der die deutsche Sprache beherrscht hat, weil er helfen konnte eben mit den ganzen Buchhalterthemen, eben weil er das schon aus der Türkei kannte, mit Steuererklärung machen, Behördengänge machen und so weiter. Aber wenn man natürlich vor der Schule kommt und es ist so viel los, dann muss man Hausaufgaben machen und will seine Freunde treffen, da war immer viel los. Aber jetzt, man merkt es ja auch, ich meine, jetzt sind ja meine Eltern beide schon im Rentenalter und jetzt ist eher die Wohnung leer bei ihnen, weil es ist dann, die meisten sind ja dann auch schon doch verstorben oder weggezogen oder genau, die Zeiten ändern sich ja doch.
Sie haben mal erzählt, dass der Papa auch, als er dann nach Deutschland kam, oft auch ein bisschen geblufft hat, um bestimmte vielleicht auch Jobs zu bekommen und so und immer gesagt hat, das kann ich, das mache ich. Da habe ich mir so gedacht, ja, da hat er schon auch ein bisschen was von dem Schauspieler, oder? Wo wir wieder ein bisschen beim Theater sind. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, er ist auf jeden Fall ein sehr charmanter Schauspieler. Er kann auf jeden Fall auch sehr, er ist auch ein sehr guter Redner. Er hat ja auch immer in den 70ern, 80ern hat er auf allen türkischen Hochzeiten in NRW die Reden gehalten. Und ja, das war tatsächlich so, dass er...
Also auch jemand, der gerne auf der Bühne quasi
ja, total.
Stand.
Der würde jetzt auch sich noch auf die Bühne stellen und so. Also er ist sehr outgoing.
Ich würde gerne noch was zur Türkei und zu NRW und zu USA, die Sie erwähnt haben, noch dazu nehmen, nämlich Italien. Sie sagten, das Weltverständnis der italienischen Oper, das liegt mir. Was ist das Selbstverständnis für Sie der italienischen Oper?
Ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus Stolz und die Lust am großen Gefühl und wirklich sich nicht verstecken zu müssen, sondern fühlen zu wollen und fühlen zu dürfen. Und das ist zum Beispiel etwas, was in der deutschen Theatertradition eigentlich eher anders verstanden wird. Also die intellektuelle Kunst in Deutschland auf der Theaterbühne wird ja oft verstanden als, wir müssen es denken, wir müssen es aussprechen, wir dürfen es nicht zeigen auf der Bühne. Und wir müssen in den Mitteln reduziert arbeiten. Und die italienische Operntradition ist ja mehr wirklich die Musik, wie sie durchdreht, der Gesang, das Gefühl auf der Bühne wird nicht nur, geht durch den ganzen Körper durch und man spürt es. Und spüren ist so ein wichtiges performatives Element.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Pina Karabulut. Theater ist kein Genussmittel.
Sondern?
Ein politischer Akt.
Den man nicht genießen darf?
Doch, aber den man auch ernst nehmen muss, weil jede Theaterinszenierung ist politisch und bringt einem, ich meine, genießen ist ja auch ein Politikum. Also es ist ja auch so.
Wenn wir beim Politischen sind, Sie haben ein Stück inszeniert, Das Erbe, über den Brandanschlag in Mölln auf türkische Mitbürger. Das war 1992 und man könnte ja sagen, es ist über 30 Jahre her. Sie waren damals 5, als es passierte. Warum war es Ihnen ein Anliegen, das zu inszenieren?
Ja, ich war damals 5, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, als wir alle im Wohnzimmer saßen und plötzlich meine Eltern so ein Unbehagen hatten. Und ich habe es natürlich nicht verstanden, wie soll ich es auch als kleines Kind verstehen. Aber ich wusste, es ist irgendeine Wolke über uns oder es ist irgendwie, verhalten sich jetzt auch meine Eltern anders, wenn wir auf der Straße sind. Also es war wie so ein Gefühl, das sich total schwer beschreiben lässt, aber dieses Unwohlsein hat sich irgendwie so eingespeichert in diesen Moment und diese Bilder haben sich eingespeichert. Natürlich konnte ich nicht erfassen, was der Hintergrund war, aber die Bilder sind immer noch im Kopf irgendwie. Und was extrem ist, aktuell auch in Deutschland immer noch, dass wir tendieren, rechtes Gedankengut oder rechte Haltungen zu relativieren und zu sagen, nein, das war doch nicht so oder das war ein Einzeltäter oder das war ja irgendwie ein Ausrutscher oder sowas. Und deswegen war es so wichtig, zum Jahrestag dieses Stück, geschrieben von Noran David Kahles, der selber Autor und Regisseur ist, auf die Bühne zu bringen und dann auch eben zu sagen, diese Themen müssen in einem Theater wie die Münchner Kammerspiele, in einer Stadt wie München, einen Raum finden und es muss darüber gesprochen werden und es muss irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden. Weil das ist die Kraft, die Theater haben kann, dass wir nicht nur Tagespolitisches, sondern eben auch in die Vergangenheit gehen können, um einen neuen Blick auf das Hier und Jetzt zu bekommen.
Was Sie ja mit allen Ihren Inszenierungen, glaube ich, machen, diesen Bezug, ob das jetzt Shakespeare ist oder ob das jetzt ein modernes Stück ist, dass Sie immer diesen Bezug zum Heute machen. Wir haben schon gesprochen über Ihre Inszenierungen, die gerne farbenfroh sind, die gerne opulent sind. Ich kann mir vorstellen, bei so einem Stück ist das schwierig, oder?
Es war auch von Anfang an die Ansage, die ich quasi gemacht habe und gesagt habe, das ist jetzt nicht die Inszenierung, um sein künstlerisches Handwerk zu zeigen oder irgendwie sein ganzes Können auf die Bühne zu bringen. Weder für mich, noch für die Bühnenbildnerin, für die Kostümbildnerin oder auch für die SchauspielerInnen. Weil es geht darum, einen psychologischen Raum zu schaffen, um diese Geschichte zu erzählen, um dem einen Raum zu geben. Und deswegen war das Ganze sehr reduziert, sehr fokussiert auf den Text.
Einen Raum geben, das möchten Sie auch, oder eine Stimme vielleicht viel mehr geben, denen, die nicht gehört werden, sagen Sie. Und dazu gehört auch, dass Sie ja versuchen, viel Ihre Frauensicht mit reinzubringen. Sie bezeichnen sich als feministische Regisseurin. Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch drumherum. Sie sagen, Männer haben die Regeln gemacht am Theater, nicht nur im Leben, wo wir eigentlich schon wieder bei der Parallele sind. Welche zum Beispiel? Also welche Regeln, wo Sie sagen, da muss man mal dringend überlegen, ob die noch Bestand haben sollen?
Naja, ganz simpel zum Beispiel ist ja der Fakt, dass Männer auf der Bühne mehr sprechen als Frauen. Also dass die, wenn man das jetzt mal ausrechnen würde, dass prozentual Männer viel mehr Text haben. Und im Durchschnitt haben weibliche Figuren sowas wie, die Zahl stimmt jetzt nicht so richtig, aber sowas wie 29 Repliken oder 35 Repliken, ich habe es jetzt vergessen, auf der Bühne. Und zum Beispiel, das kann man ja gerade bei Klassikern wie von Shakespeare oder Schiller oder Goethe, kann man das ja leicht ändern. Da kann man ja sagen, okay, wir tauschen das durch. Weil jetzt
so wie Sie bei Romeo und Julia gesagt haben, wir streichen die Väter.
Genau, und die Mutter spricht den Text und genau. Und deswegen, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt oder was ganz oft immer noch passiert ist, dass die Frau eigentlich nur auf der Bühne da ist, um den männlichen Hauptdarsteller anzuhimmeln und dabei hübsch auszusehen. Und das ist etwas, was SchauspielerInnen noch heute gesagt wird von männlichen Regisseuren, dass sie sagen, ja, du musst ja nur da stehen und hübsch ausschauen. Und man ist so, aber sie kann auch sprechen und zwar sehr gut. So.
Sie hat auch einen Kopf.
Genau.
Dazu gehört auch, dass Sie sagen, ich arbeite eigentlich gern mit Frauen. Meine Bühnenbildnerin soll eine Frau sein, aber sollte nicht eigentlich das Künstlerische entscheiden?
Ja, das ist ja das Interessante, dass es unfassbar viele talentierte Frauen gibt, die BühnenbildnerInnen sind, die KostümbildnerInnen sind, die VideokünstlerInnen sind und die MusikerInnen sind. Und die gibt es. Und die sind da. Und ich finde, das sieht man ja auch in meinen Inszenierungen oder an meinen Inszenierungen, was für eine starke visuelle Sprache das hat und wie stark diese Frauen diese Räume entwerfen oder die Kostüme entwerfen. Und Deswegen ist es ja so spannend. Es wurde vor einigen Jahren eine Quote eingeführt beim Theatertreffen. Theatertreffen ist ja so einmal im Jahr, werden die 10 wichtigsten Inszenierungen Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum nach Berlin eingeladen. Und von der ehemaligen Leiterin Yvonne Büdenhölzer wurde diese Quote eingeladen, dass 50% der Inszenierungen von Frauen sein müssen. Und es gab einen riesen Aufschrei, weil es hieß, dann geht's ja nicht mehr um Qualität. Was ja totaler Quatsch ist, weil die Qualität ist vorhanden. Es geht darum, den Blick auf andere Dinge zu schauen. Also, dass man wirklich auch mal hingeht und hinschaut, wenn eine Frau etwas inszeniert.
Und hingehen und hinschauen, das tun sie auch im normalen Leben, sag ich mal, abseits der Bühne, wenn sich jemand rassistisch oder frauenfeindlich verhält. Und Sie haben mal gesagt, ach, das ist ja süß, immer die Frage, haben Sie schon mal rassistische Bemerkungen gehört? Sie sagen, das ist nahezu jeden Tag. Wann haben Sie zuletzt für sich oder auch für jemand anderen aufstehen müssen und was sagen müssen?
Ui, es war noch nicht heute.
Ui, sei dahin. Ein guter Tag.
Heute ist ein guter Tag. Das ist so viel und es ist so viel auch im Kleinen deswegen. Und das ist ja auch ein Schutzmechanismus, sich das nicht jeden Tag sich daran zu erinnern. Tatsächlich vor 4 Tagen musste ich mich wie selber verteidigen. Also das war nicht für eine Kollegin oder einen Kollegen oder für jemanden auf der Straße, sondern das war so, ja, ich habe diesen Vornamen, das ist ein I ohne Punkt, es ist nicht Pina, es ist Pinal und ich weiß, diesen Buchstaben gibt es nicht, deswegen sagen, gibt es ja verschiedene Formen, wie mein Name in Deutschland ausgesprochen wird, das finde ich auch in Ordnung und dann habe ich eine Person kennengelernt und habe mich vorgestellt mit, ja, hallo, freut mich, mein Name ist Pinal und dann hieß es, was, wie, hä? Und das ging mehrere Runden und dann habe ich die Augen gerollt und meinte so, Pina. Und die Person vom Theater dachte, ich bin jetzt einfach nur beleidigt, weil sie mich nicht erkannt hätte. Und meinte dann so, oh ja, sorry, ich habe dich halt nicht erkannt. Und dann meinte ich so, du, mir geht's nicht darum, ob du mich erkannt hast oder nicht. Mir geht's darum, so wie du mit mir kommunizierst, zwingst du mich, meinen Namen falsch auszusprechen. Und ich heiße nicht Pina und dass du Pina nicht verstehst oder nicht aussprechen kannst, das respektiere ich, das akzeptiere ich, aber dann frag höflich nach mit entschuldige bitte und mach nicht 5-mal, hä, was, wer? Und provoziere mich so. Und das ist einfach unhöflich. Und das ist, sorry, es ist auch rassistisch.
Und dann muss ich mich an dieser Stelle allerdings auch entschuldigen, weil ich immer Pina gesagt habe und jetzt gelerne, es heißt Pina. Ich habe vielleicht als kleine Entschuldigung eine Musik, die Sie, glaube ich, lieben werden. Beyoncé.
Immer gut. Das ist eine gute Entschuldigung.
Wir haben die Daddy Lessons.
Sehr schön.
With his tea, and we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl. Tough girl is what I had to be. He said, take care of your mother, watch out for your sister. And all that when he gave to me with his gun. Daddy said shoot.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Pina Karabulut. Es gibt nichts Schlimmeres, als langweilig zu sein.
Da muss ich kurz lachen, weil, haben Sie Angst, langweilig zu sein?
Nee. Eigentlich nicht.
Was ist mit Langeweile haben?
Das finde ich eher schlimmer.
Ja?
Ja. Also ich weiß nicht, ich kann mich so schlecht langweilen. Ich konnte das als Kind schon nicht so gut. Also ich sehne mich manchmal nach Langeweile, weil Langeweile bedeutet ja auch die höchste Form der Entspannung und vielleicht mal so die Gedanken frei fliegen zu lassen und so. Aber ich kann nicht. Ich bin eigentlich immer, mein Motor ist immer an.
Wow, weil ich finde, Langeweile ist ja manchmal auch so ein Moment, wo Kreativität entstehen kann. Aber scheinbar brauchen Sie die dann gar nicht.
Ich kann es mir vorstellen, aber ich habe das leider noch nie erlebt. Ich wünschte, dass ich da hinkomme.
Heißt es aber auch dann, Stille ist nicht so Ihr Ding?
Tatsächlich genieße ich Stille sehr und ich genieße auch Zeit mit mir selber sehr, aber es ist trotzdem, ich bin auch sehr gerne unter Menschen. Also ich habe sehr selten wirklich Ruhe und Stille, aber dann finde ich es auch nie langweilig.
Sie sind ja von Sternzeichen Zwilling. Was würden Sie sagen, sind Ihre beiden Gesichter?
Ich finde, das ist ja ein komplett falsches Bild von Zwillingen. Und zwar sagt man immer, Zwillinge hätten zwei Gesichter. Aber Zwillinge sind eigentlich ein total positives Sternzeichen. Und zwar, wir sind sehr kommunikativ und wir kümmern uns gerne um Menschen und sind gerne auch aktiv. Und irgendwie sehe ich schon sehr viel vom Sternzeichen Zwilling in mir drin. Also ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert, aber irgendwie alles, was den Zwilling ausmacht, kann ich mich wiedererkennen. Aber zwei Gesichter würde ich eigentlich sagen, dass ich die nicht habe, weil ich würde mich eigentlich selber beschreiben als extrem straightforward. Und das sagen auch viele, die mich kennen. Ich sage eigentlich immer sofort, wie ich mich fühle oder wenn etwas nicht passt oder würde niemals jemanden so extrem anlügen. Also ich weiß ja, am Ende des Tages muss ich nach Hause gehen und mich im Spiegel anschauen. Und ich habe keine Lust auf den ganzen Quatsch. Also deswegen.
Also hält sich nicht so lange auf mit irgendwelchen Sachen, die ihr nicht passen. Und straightforward würde ich jetzt auch sagen, weil Sie bald Intendantin sind am Schauspielhaus in Zürich, nämlich mit der nächsten Spielzeit. Ja. Was versprechen Sie sich davon? Weil als Regisseurin sind Sie ja eigentlich unmittelbar am Stück und jetzt gehen Sie ja doch in eine Leitungsfunktion, die Sie auch bei den Kammerspielen schon ein bisschen inne hatten, aber noch nicht als Intendantin. Das heißt, Sie werden ja auch viel mehr mit dem Papa wird es vielleicht glücklich machen, mit Bürokratie zu tun haben, oder?
Ja, ich habe wirklich noch nie so viel auf Excel-Tabellen geschaut wie jetzt im letzten Jahr. Es ist wirklich absurd. Aber doppelte Buchhaltung war noch nie mein Ding. Aber nee, es ist...
Das muss dann der Buchhalter-Papa machen.
Ja, genau. Bei dem muss ich dann nachfragen. Nee, aber es ist so, ich mache unfassbar gerne Theater. Ich liebe meinen Beruf und auch zum Beispiel, wie in Deutschland Theater begriffen wird oder wie der Theaterbegriff noch ist. Wir erleben ja, in Bayern haben wir die Kürzungen erlebt, in Berlin gibt es die großen Kürzungen. Es wird noch viele andere Bundesländer oder Städte in Deutschland noch betreffen, diese Kulturkürzungen. Das heißt ja auch Kürzungen dann auch im Theaterbereich und Opernbereich selbstverständlich. Und trotzdem haben wir hier die Chance, in Deutschland wirklich so tolles Theater zu machen, an so tollen subventionierten Häusern. Und das ist so wichtig. Und trotzdem habe ich beim Machen so viel Rassismus und Sexismus erlebt und so viele Hürden und so viele Steine. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, ist das so? Muss man so Theater machen oder kann man es nicht anders machen? In meinen Inszenierungen, wenn ich 6 bis 8 Wochen an einem Projekt arbeite, das ich ja dann mit der Premiere abschließe, merke ich, das ist wie so ein kleiner Mikrokosmos und da kann ich die Regeln aufstellen und schon anders miteinander sprechen, arbeiten, kommunizieren. Nicht rumschreien, sondern freundlich sein. Und das möchte ich jetzt probieren, wie es ist, in einem Betrieb mit über 300 Mitarbeitern.
Also das heißt, es geht Ihnen auch um eben diese anderen Regeln, die Sie gerne brechen würden, vor, hinter der Bühne, genau. Und eben nicht nur auf der Bühne. Genau. Sie selber wurden unterstützt, das fand ich sehr interessant, von einer Regisseurin, Christine Umpfenbach, und zwar ganz basic, genau. Indem sie gesagt hat, ich zahle dir dein Mittagessen jeden Tag als Hospitantin. Warum ist sowas zum Beispiel so wichtig?
Ja, weil ich habe ja damals eben in München studiert und hatte ja BAföG, sogar den Höchstsatz. Und wenn du am Theater arbeitest, da gibt es keine Zeit mehr für was anderes. Und wenn man eben nicht das Glück hat, aus einem anderen finanziellen Polster herauszukommen, damals war ich immer sehr knapp bei Kasse in diesen Studiumzeiten. Und ich habe damals an den Kammerspielen Christine Umpfenbach assistiert. Ich war ihre Regieassistentin und Christine Umpfenbach ist ein toller Mensch, eine tolle Künstlerin, eine tolle Regisseurin, von der ich auch viel gelernt habe. Und alleine dieser kleine Moment von, dass man das Essen bezahlt bekommt, das hört sich so simpel an, aber das ist eine Geste, die so wichtig ist und die mir so viel beigebracht hat, weil es geht eben nicht nur darum, ausgebeutet zu werden und auszubeuten, sondern man kann auch jemandem die Hand reichen und unterstützen. Und das hat sie immer gemacht und das ist etwas, was ich bis heute auch immer mache. Also ich versuche immer großzügig zu sein und Essen zu bezahlen, auch für meine Hospitantinnen, für meine Regieassistentinnen, weil ich mir denke, die arbeiten so viel, die können nicht jobben gehen parallel.
Wie wollen Sie Räume öffnen? Für Menschen, die jetzt nicht aus dem Theaterbereich kommen, ist es manchmal schwierig, überhaupt kennenzulernen. Sie mussten ja auch erstmal kennenlernen am Theater, was es überhaupt für Jobs da alles gibt. Wie wollen Sie Räume öffnen für Menschen, um Theater kennenzulernen? Sowohl die, die dann vielleicht später mal am Theater arbeiten, als auch ganz banal für die Zuschauer, weil es ist ja doch eine ziemliche Hürde. Man zahlt mehr, als man fürs Kino zahlt. Ja. Viele Menschen ziehen sich ganz schick an. Und das ist ja doch so ein bisschen so das hohe Haus immer.
Absolut. Es ist total so. Ich glaube, Räume kann man gut öffnen, wenn man Geschichten und Stimmen und Menschen auf die Bühne stellt, die vielleicht nicht immer Räume bekommen oder die vielleicht nicht einen Space bekommen, um ihre Geschichten zu erzählen. Oder indem man vielleicht auch Hürden runter macht, indem man vielleicht ein Studierenden-Abo macht oder indem man im Foyer eine Veranstaltung macht oder wo man vielleicht auch in die Stadt hinausgeht. Also es gibt schon Möglichkeiten, in Kontakt zu treten und vor allen Dingen indem wir Co-Intendantinnen, ich habe ja auch das Glück, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich mit Rafael Sanchez das zusammen mache, dass wir einfach sehr unmittelbar mit den Menschen umgehen und dass wir freundlich sind. Und das öffnet, finde ich, auch schon immens einen Raum, dass man uns ansprechen kann, mit uns in Kontakt treten kann und wir uns auch wirklich die Zeit nehmen, mit den Menschen zu sprechen, um dann eben zu schauen, welche Geschichten werden eigentlich vermisst und welche Geschichten wollen diese Zuschauergruppen vielleicht auf der Bühne sich anschauen.
Was ist das schönste Kompliment, das Ihnen ein Zuschauer, eine Zuschauerin geben kann?
Tatsächlich hat mir ein Zuschauer mal gesagt, der in meiner Drei-Schwestern-Vorstellung war, dass er das, als er rauskam, dass er das total mochte und dann aber 2 Wochen später vieles nochmal begriffen hat und nochmal so erinnert wurde an die Inszenierung und dann wie nochmal einen Monat später sich nochmal Karten gekauft hat und nochmal reingegangen ist. Und dieser Moment von, das ist etwas, was so Transitorisches, was kommt und dann wieder verfliegt, dass es das nicht ist, sondern es kommt, es bleibt an deinem Körper und es bleibt in deinem Kopf und es macht was mit dir und du gehst nochmal rein, um es nochmal zu erleben. Ich finde, das ist eigentlich, das war schon toll.
Das sagt die Theaterregisseurin und bald Intendantin Pina Karabulut in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Ja, Theater, das im Körper bleibt, das bleibt mir jetzt auch diesen heutigen Tag noch im Kopf. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, noch in München kurz vorbeizukommen hier bei Bayern 2.
Ja, danke auch für die Einladung.
Das Gespräch, das finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek. Dort gibt's übrigens auch unseren Hörspielpool mit allen möglichen Hörspielen, Doku, Science Fiction, Mystery, Fantasy, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich eben auch in unserer ARD-Audiothek.